BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch an diesem Mittwoch für eine BTO Refresh-Folge wieder mit dabei sind. Konkreter Anlass in dieser Woche ist das Treffen der internationalen Notenbank-Elite im portugiesischen Sintra. Die EZB ist Gastgeberin, aber die Prominenz hat sich angemeldet, unter anderem auch der neue Chef der US-Notenbank, Kevin Warsh. Das ist durchaus interessant. Es gibt aber auch Anlass, zurückzublicken auf die Performance der EZB in den vergangenen Jahren, seitdem es einen Euro gibt, aber auch ganz konkret bei der Inflationsbekämpfung. Heute blickt die EZB selbst kritisch auf die letzten Jahre zurück, verspricht aber Besserung und ist durchaus hoffnungsfroh bezüglich der eigenen Fähigkeit, die Inflation zu steuern. Wir gehen anlässlich dieses Treffens dem Thema noch genau nach mit einem Gesprächspartner, nämlich mit Ottmar Issing, dem langjährigen Chefvolkswirt der EZB und einem der Väter des Euro. Das Ganze ist nach wie vor hochaktuell, hochrelevant. Ich hoffe, Sie sehen es genauso. Fangen wir also an. In dieser Woche, konkret vom Montag bis Mittwoch, tagt das sogenannte EZB-Forum in Sintra in Portugal. Es ist neben Jackson Hole in den USA mittlerweile das jährliche Treffen der westlichen Notenbanken-Elite. Quasi so eine Art Familientreffen derjenigen, die sich darum kümmern sollten, den Geldwert stabil zu halten. Und die EZB gibt ja sich alle Mühe zu zeigen, dass sie aus vergangenen Fehlern gelernt hat. So hat sie erst am 11. Juni die Zinsen erhöht, mit Blick auf den erhöhten Inflationsdruck in der Eurozone nach dem Energiepreisschock ausgelöst durch den Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Wir wissen es, die Inflation ist nach oben gegangen. Man spricht bereits von ungefähr 3% im Jahr 2026 und das eben im Vergleich zu einem Ziel von 2%, welches offiziell die EZB anstrebt.
It is a great pleasure to welcome you all in Sintra.
Christine Lagarde gab sich aber optimistisch bei ihrem Einführungsvortrag in Sintra und sagte, ja, wir können das, wir haben Inflationserwartungen gedämpft, wir sind on track, man kann uns vertrauen. Hören wir nochmal rein.
We have done considerable work at the ECB since 2022 to understand how concrete real-time data map into medium-term inflation, particularly through developing our battery of underlying inflation indicators, really important, and we have a whole variety of them. Second, we have invested significantly in improving our projections. We had our projection errors, like so many others, particularly during the 22 inflation surge, and it resulted in a switch to more granular forecasts. That's what we do now for oil, for gas, for electricity, among other improvements.
Das Erstaunliche ist ja in der Tat, dass die EZB überhaupt diesen Schritt gegangen ist. Der Beschluss, und das ist sehr interessant, ist einstimmig gefallen, so zumindest die Aussagen von Christine Lagarde kurz nach dem Zinsentscheid.
We today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points. The war in the Middle East is generating inflation pressures, and the decision to raise rates is robust across a range of scenarios, mapping out how the shock might evolve and affect the medium-term outlook for the euro area. We are committed to setting monetary policy to ensure that inflation stabilizes at our 2% target in the medium term. So, because our mission, our mandate, is to restore price stability, we make those decisions. And we are driven by that objective, price stability.
Das Handelsblatt hat am 16. Juni in einem Artikel klargemacht, wieso das durchaus bemerkenswert ist.
Wo sind die Tauben, Erstaunlich widerstandslos haben sich die Verfechter eher niedriger Zinsen bei der Europäischen Zentralbank damit abgefunden, dass diese steigen. Der bisherige Konsens für eine straffere Geldpolitik ist ungewöhnlich, weil lange die Tauben in der Mehrheit waren. Sie trieben das kleinere Lager der geldpolitisch strikteren Falken, dem traditionell der Präsident der Bundesbank angehört, vor sich her. Die Notenbanker sollten jetzt Kurs halten. Das Gesamtbild ist zwar nicht so dramatisch wie 2022. Ein Inflationsschock ähnlicher Dimension mit in der Spitze 10,6% ist nicht absehbar. Die Regierungen sind sparsamer, die Konsumenten zurückhaltender, die Zinsen höher. Doch die Inflation ist zurückgekommen, um zu bleiben.
Die EZB als Vorkämpferin gegen die Inflation. Das ist eine schöne Formulierung. Aber es ist auch eine Wendung. Man denke an das Jahr 2022. Damals war die EZB keineswegs Vorkämpferin. Damals war die EZB die Notenbank, die am langsamsten auf den Inflationsschock reagiert hat. Die US-Notenbank, die Bank of England, die Bank of Canada, sie alle hatten die Zinsen schon längst erhöht, während die EZB immer noch von einer vorübergehenden Inflation sprach. Heute hingegen will die EZB klar machen, dass sie im vergangenen Fehler gelernt hat. Unmittelbar nach dem Zinsentscheid sagte Philip Lane, der EZB-Chefsvolkswirt, dass die EZB weiterhin mit anhaltend hoher Inflation rechnet. Und dieser Inflationsdruck könnte sich verfestigen, falls die Energiepreise nicht zeitnah zurückgehen. Also auch hier die Aussage, wir sind Wachmann. Jetzt könnten wir natürlich sagen, es gibt bereits eine massive Entspannung bei den Energiemärkten anlässlich des sich abzeichnenden Waffenstillstands, Friedensfälle, will ich nicht sagen, zwischen dem Iran und den USA. Und man könnte auf der anderen Seite auch noch sagen, dass ja unter Umständen die Wirtschaftsleistung im Euroraum eh nicht so stark ist. Ich meine, wir in Deutschland, wir wissen es, wir sind jetzt faktisch 7 Jahre in der Stagnation, aber der ganze Euroraum steht eigentlich nicht so gut da. Auch wenn Frau Lagarde sagt, jawohl, wir sind resilient. Resilient mag ja schon stimmen, aber wir sind natürlich eigentlich schwachbrüstig. Und deshalb kann man sagen, unter Umständen ist es sogar falsch gewesen, Zinsen zu erhöhen in diesem Umfeld, weil es quasi eine schwache Konjunktur zusätzlich schwächt. Vergessen wir im Zusammenhang nicht, es gibt noch einen weiteren Aspekt. Die hochverschuldeten Staaten. Diese können auf gar keinen Fall höhere Zinsen verkraften. Und sie ächzen ja schon und sie protestieren auch schon. Und wir wissen zudem auch, dass natürlich trotzdem es eine Weile dauern wird, bis die Bürger wieder Vertrauen in die Geldpolitik gewinnen. Inflationsraten von um die 10% sind eben massiv und sie werden nicht so schnell vergessen. Das war aber ganz klar der Fehler der EZB. Blicken wir nochmal kurz zurück auf den Mai 2022. Russland hatte gerade die Ukraine überfallen und die Energiepreise explodierten, übrigens deutlich stärker als heute. Die Inflation in der Eurozone sprang bereits auf 7,4%. Man hätte damals bereits handeln müssen. Hinzu kommt, dass diese Erzählung, wonach der Energiepreisschock ausschließlich auf den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zurückzuführen ist, natürlich nicht stimmt. Die wahre Ursache der Inflation lag in den Corona-Maßnahmen der Staaten. Denn was haben diese gemacht? Sie haben neues Geld geschaffen, indem sie Schulden gemacht haben, und haben dieses Geld den Bürgern in die Hand gegeben. Sie haben also quasi massiv Geld direkt in die Wirtschaft gepumpt und die EZB, wie die anderen Notenbanken auch, hat das finanziert letztlich. Und so wurde quasi die Grundlage gelegt für die Inflation. Die Geldmenge explodierte und wenig später eben auch die Preise. Hinzu kam noch, dass die Angebotsseite natürlich stark gestört war. Stichwort Lieferkettenprobleme, Lieferschwierigkeiten. Wenn man mehr Nachfrage schafft, indem man neues Geld druckt und diese Mehrnachfrage trifft noch auf ein verknapptes Angebot, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Preise anziehen. Deshalb haben die anderen Notenbanken gehandelt. Wie gesagt, die EZB zögerte. Und das führt mich zu dem Gast in meinem heutigen Refresh. Im Mai 2022 hatte ich Ottmar Issing zu Gast. Ottmar Issing, von vielen auch Mr. Euro genannt, war von 1990 bis 1998 Chefvolkswirt der Bundesbank und dann von 1998 bis 2006 in derselben Rolle Mitglied des Direktoriums der EZB. Er ist der Mann, der die damalige Strategie der EZB, die sogenannte Zwei-Säulen-Strategie, definiert hat. Die Zwei-Säulen-Strategie bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass die EZB immer auf zwei Dinge achten muss. Zum einen auf die Entwicklung der Realwirtschaft und zum anderen auf monetäre Aggregate, also auf Geldmengen. Er selber hat nie daraus ein Hehl gemacht, was er von der späteren Lockerheit seiner Nachfolger in der EZB gehalten hat. Issings damalige Diagnose war eindeutig. Die EZB ist zu zögerlich, sie verlässt sich zu sehr auf Modelle, die in einer Krise versagen, und sie hat ihren Fokus erweitert. Statt sich auf die Geldwertstabilität zu konzentrieren, hat sie andere Themen mit auf die Agenda genommen, allen voran die Klimapolitik. Das alles musste dazu führen, dass das eigentliche Ziel, die Sicherung der Geldwertstabilität, quasi, na, ich will nicht sagen vergessen wurde, aber zumindest nicht mehr so prominent auf der Agenda stand.
Dass gute unternehmerische Entscheidungen aus dem Bauch heraus eher selten sind, ist unbestritten. Sie brauchen schon eine solide Grundlage, aktuelle Zahlen zum Beispiel und Transparenz über die Liquidität natürlich und einen klaren Überblick darüber, welche Rechnungen offen sind, was reinkommt und was hinausgeht. Klingt selbstverständlich, ist es aber in vielen Unternehmen nicht, denn die entscheidenden Informationen stecken häufig noch immer in Papierstapeln, in E-Mail-Anhängen oder sind über verschiedene Systeme verteilt. Und genau dann, wenn man sie braucht, sind sie nicht verfügbar. Aus Steuerung wird dann schnell Schätzung und aus Planung wird Bauchgefühl. An diesem Punkt kommt Lexware Office ins Spiel. Rechnungen, Buchhaltung und Banking werden an einem Ort zusammengeführt, alles automatisiert, übersichtlich und einfach zu bedienen. Damit haben Verantwortliche in Unternehmen die Finanzen jederzeit im Blick. Offene Posten, Zahlungsströme, Buchhaltung und Liquidität. Das ist keine Nebensache, es ist die Grundlage für bessere Unternehmensentscheidungen auf Basis von Zahlen, nicht auf Basis von Gefühl. Wenn Sie auch bessere Entscheidungen treffen wollen, probieren Sie Lexware Office einfach aus. Über den Link go.lexware.de/bto erhalten Sie 50% Rabatt auf die ersten 3 Monate Lexware Office. Mehr Informationen gibt es wie immer in den Shownotes.
Bevor wir zum Gespräch mit Ottmar Issing von damals kommen, vielleicht noch kurz ein Hinweis auf sein aktuelles Buch. Anlässlich der Vorstellung seines Buches, quasi eine Autobiografie über seine Wirkung in der Notenbank, hat er das Buch an der Goethe-Universität vorgestellt und dort unter anderem mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Jens Weidmann diskutiert. Dort hat Issing nochmals sehr klar gemacht, wofür er steht und was er nicht gut findet an der EZB-Politik. Die FAZ fasste das so zusammen.
Issing ist zwar vorsichtig, seine Nachfolger in der EZB zu kritisieren, aber manchmal macht er es doch. Von der Idee, dass die EZB sich auch um die Klimapolitik kümmern will, hält er offenbar nicht besonders viel. Je mehr die Notenbanken den Bereich ihres Mandates überschreiten, desto weniger werden sie eine Politik betreiben, die für die Stabilität des Geldes erforderlich ist. Die Kehrseite der Unabhängigkeit der Notenbank von demokratischer Kontrolle sei, dass sie sich auf ihre Sache beschränken müsse, die Preisstabilität.
Und was sagt er mit Blick auf Inflationsbekämpfung?
Besonders heikel scheint die Frage zu sein, warum der EZB in den letzten Jahren, lange nach Issings Ausscheiden, die Inflation so entglitten ist. Issing meint, man solle jetzt nicht die Modelle wegwerfen. Das Aussuchen der Modelle ist eine schwierige Aufgabe, sagt er. Und manche Dinge können Modelle nicht einfangen. Damit müssten Notenbanken umgehen können. Das ist nicht gelungen. Die EZB sei nach der Finanzkrise nie wieder so ganz aus dem Krisenmodus herausgekommen. Man solle sich nicht allein auf die Modelle verlassen, sondern alles immer hinterfragen und auch vielerlei Faktoren außerhalb der ökonomischen Modelle in den Blick nehmen.
Das muss man heute ganz klar sagen. Die EZB ist heute weniger frei. Sie ist weniger frei zu handeln, einfach deshalb, weil sie sich selber auch in einer Situation manövriert hat, wo sie weniger Handlungsfähigkeiten besitzt. Fassen wir zusammen, wo die Probleme liegen. Das ist zum einen das Vertrauensproblem. Wie vorhin schon gesagt, die 10% Inflation werden nicht so schnell vergessen. Das zweite ist die Modelle. Die Zwei-Säulen-Strategie, die Issing einst implementierte, wurde 2003 schrittweise abgeschwächt und schließlich 2021 unter Christine Lagarde völlig aufgegeben. Geldmengenaggregate spielen heute praktisch keine Rolle mehr in der Politik der EZB. Ich persönlich halte es für einen Fehler, weil wir wissen, dass über die lange Frist die Entwicklung der nominalen Geldmenge sehr eng mit der Entwicklung des nominalen BIP korreliert ist. Die EZB folgt heute fast ausschließlich ökonometrischen Modellen und diese Modelle hatten 2022 die Inflationspersistenz, die Nachhaltigkeit und das Ausmaß der Inflation deutlich unterschätzt. Das dritte Problem der EZB, das ist systemimmanent, ist natürlich, dass der Währungsraum heterogen ist. Stammhörer wissen es. Statt einer Konvergenz erleben wir eine realwirtschaftliche Divergenz in der Eurozone. Und das macht es natürlich schwer für die Notenbank, die richtige Geldpolitik zu finden. Für die einen ist es immer zu locker und für die anderen ist es immer zu straff. Eine Zinserhöhung beispielsweise trifft die hochverschuldeten Staaten natürlich härter als die gering verschuldeten Staaten. Wir hatten dazu auch vor einigen Wochen hier einen Podcast. Der nächste Punkt ist natürlich generell die Verschuldung. Die EZB ist, wie auch die US-Notenbank Fed, faktisch bereits in der Falle der fiskalischen Dominanz. Die Staaten sagen am Ende, wo es lang geht. Und da die Staatsschulden weiter schneller wachsen als die Wirtschaftsleistung, wird das Problem eher größer werden als kleiner. Hinzu kommen eben die bekannten Strukturprobleme, die wir ohnehin haben, bezüglich der EZB. Die Frage natürlich, wer haftet und wer hat das Sagen? Wie gesagt, in dieser Woche feiert sich die EZB etwas selber in Sintra. Man wird diskutieren, man wird sagen, in welche Richtung geht es. Das ist sehr, sehr spannend. Die Analysten von Allianz Global Investors haben am Dienstag einen interessanten Kommentar verschickt, wo sie gesagt haben, was können wir erwarten? Und da stand unter anderem dieses drin.
In Sintra wird sich zeigen, ob der Konsens so fest ist, wie er scheint, oder ob neuere Stimmen, wie die des Franzosen Emmanuel Moulin oder des Portugiesen Alvaro Santos Pereira, beginnen, den hawkischen Schwerpunkt in Frage zu stellen. Der Auftritt des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh fügt eine weitere Dimension hinzu. In seiner ersten Pressekonferenz legte Warsh mehr Gewicht auf die Inflation als auf die Beschäftigung und rückte damit rhetorisch näher an das Einzelmandat der EZB heran. Ein Austausch mit einer hawkischen EZB-Fraktion könnte diese Tendenz verstärken. Der Einfluss könnte aber auch beidseitig sein. Warsh Skepsis gegenüber unkonventionellen geldpolitischen Maßnahmen, insbesondere gegenüber der umfangreichen Bilanzausweitung der Zentralbanken, könnte in Frankfurt auf Resonanz stoßen, wo die EZB ihren künftigen Liquiditätsrahmen und ein etwaiges strukturelles Anleiheportfolio noch festlegen muss. Das könnte die Falken in der EZB stärken, die sich für ein kleineres Portfolio mit kürzerer Laufzeit aussprechen. In diesem Sinne geht es in Sintra vielleicht weniger um den jüngsten Energieschock, als vielmehr um die künftige Architektur der Geldpolitik auf beiden Seiten des Atlantiks.
Ich finde, das ist eine sehr, sehr interessante Beobachtung. Und genau deshalb habe ich mir gedacht, es lohnt sich gerade heute, das Gespräch mit Ottmar Issing in Erinnerung zu rufen. Ja, das Gespräch wurde im Mai 2022 geführt und ist deshalb gewesen quasi vor dem starken Inflationsschub und gleichzeitig vor den Gegenmaßnahmen der EZB. Es zeigt aber generell, wie die EZB tickt, wie die EZB funktioniert, was daran gut ist, was daran schlecht ist. Und genau deshalb hören wir da jetzt rein.
Viele schauen beim Trading zuerst auf die Strategie. Dabei wird oft vergessen, dass auch die Ausführung selbst einen Unterschied machen kann. Also, wie schnell wird ein Trade ausgeführt, wie eng sind die Spreads und wie direkt ist eigentlich der Marktzugang? Genau an dem Punkt setzt TradeGate Direct an. Die App richtet sich an aktive und erfahrene Trader, die bewusst handeln und mehr Kontrolle über ihre Orders haben möchten. Gehandelt wird direkt über die TradeGate BSX ohne externe Intermediäre zwischen Order und Börse. Gerade bei häufigerem Trading spielen Themen wie Liquidität, Spreads oder Slippage eine größere Rolle, als viele denken. Deshalb setzt TradeGate Direct auf transparente Ausführung, professionelle Ordertypen und tiefe Performance-Reportings, mit denen sich das eigene Trading detaillierter auswerten lässt. TradeGate Direct wurde bereits zweimal in Folge von Stiftung Warentest als Kostensieger ausgezeichnet. Dazu kommen lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr und dauerhaft kostenfreies Trading. Marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Hinter der Trading-App steht die Berliner TradeGate AG, ein Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung im Finanzmarktbereich. Wenn Sie sich das anschauen möchten, unter tradegate.direct finden Sie alle Informationen zur App und den Funktionen. Den Link gibt's in den Shownotes.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Ottmar Issing kommen, noch dieser Hinweis für Hörerinnen und Hörer, die noch kein Abonnement des Handelsblatts besitzen. Machen Sie doch Gebrauch vom Handelsblatt Sommeroffer, 6 Wochen, digitaler Zugang für nur 1 Euro. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/sommer26 und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Ottmar Issing aus dem Mai 2022.
Ottmar Issing, geboren 1936 in Würzburg, ist einer der wenigen, denen man den Titel Mr. Euro mit Recht verleiht. Er hat die Geldpolitik der Bundesbank als Chefvolkswirt von 1990 bis 1998 gestaltet, also genau in den Jahren der Vorbereitung der Währungsunion. Anschließend war er von 1998 bis 2006 Mitglied im Direktorium der Europäischen Zentralbank und ihr erster Chefökonom. In dieser Funktion hat er die berühmte Zwei-Säulen-Strategie der EZB konzipiert. Also jenes Konzept, nach dem die Notenbank ihre Entscheidungen sowohl an ökonomischen Analysen als auch an monetären Aggregaten ausrichtet. Heute ist er Präsident des Centers for Financial Studies in Frankfurt und einer der gefragtesten Kommentatoren zur Eurozonen-Geldpolitik. Er hat zahlreiche Bücher geschrieben, zuletzt 2024 Von der D-Mark zum Euro – Erinnerungen des Chefökonomen.
Sehr geehrter Herr Professor Issing, ich freue mich außerordentlich, Sie heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Herr Dr. Stelter.
Herr Professor Issing, Sie haben den Werdegang der EZB quasi von der Geburt an verfolgt. Sie waren im Sachverständigenrat der Bundesregierung, Sie haben für die Bundesbank gearbeitet und waren dann von 1998 bis 2006 im Rat der EZB. Wenn Sie heute zurückblicken auf die damalige Zeit, waren wir Deutsch vielleicht etwas naiv, anzunehmen, es wäre möglich, auf europäischer Ebene so etwas wie die Bundesbank wieder zu schaffen?
Das ist eine komplexe Frage, die das ganze Interview eigentlich ausmachen könnte. Ich will mich kurz fassen. Zunächst mit mir beginnen. Ich war immer der Meinung, dass am Ende des europäischen Integrationsprozesses auch eine europäische Währung und eine politische europäische Regierung stehen sollte. Ich war skeptisch gegenüber dem frühen Beginn und der großen Anzahl von Mitgliedern, von denen einige ganz eindeutig nicht auf die Teilnahme hinreichend vorbereitet waren. Die Politik hat entschieden, spätestens am 1. Januar 1999 mit der Währungsunion zu beginnen, und zwar mit den bekannten 11 Ländern. Das war ein Faktum. Als ich im Europäischen Parlament Rede und Antwort vor meiner Ernennung stehen musste, habe ich betont, dass ich den Beginn der Währungsunion mit so vielen Ländern zu diesem Zeitpunkt für risikohaft halte, dass ich aber alles tun werde, um dem Euro zum Erfolg zu verhelfen. Das war die Ausgangslage. Die Naivität der Deutschen, nicht nur der Deutschen, aber vor allem der Deutschen, lag im Grunde auf der politischen Schiene. Es war Helmut Kohl, der den Euro als vorrangiges politisches Projekt gesehen hat. Es war für ihn die Vollendung der politischen Einheit. Die Ökonomie hat ihn weniger interessiert, davon hat er auch nicht viel verstanden. Er war der festen Meinung, dass politische Union und Währungsunion Hand in Hand gehen sollten. Und er hat in allen Verhandlungen darauf gedrängt. Wie wir wissen, ist er damit allein geblieben. Es war vor allem Frankreich, das in den 90er Jahren nach der Unterzeichnung des Maastricht-Vertrages jeden Schritt in Richtung politische Union torpediert hat. Das heißt, die Idee politische Union ist auf der Strecke geblieben. Man hat es im Grunde dann auch von deutscher Seite aufgegeben, diesen Gedanken weiter zu verfolgen. Und so ist denn die Währungsunion, die Europäische Währungsunion, am 1. Januar 1999 als Währungsunion gestartet, ohne jegliche weiteren Schritte in Richtung politischer Integration. Und dieses Problem haftet der Währungsunion bis zum heutigen Tag nach.
Wenn man zurückblickt auf die damaligen Bedenkenträger, damals gab es welche, die gesagt haben, der Euro wird eine Inflationswährung werden, der Euro wird instabil sein. Und wenn man dann, das würden ja heute die Verteidiger sagen, wenn man auf die ersten 20 Jahre zurückblickt, kann man noch sagen, Inflation war in den ersten 20 Jahren nicht das Thema. Und ja, es gab eine Turbulenz mit Griechenland, aber da würde man ja, also wenn ich jetzt positiv drauf blicke, würde man auch sagen, na ja, eigentlich war der Euro in den ersten 20 Jahren seines Bestehens eine sehr stabile Währung, vielleicht sogar stabiler als die D-Mark.
Das ist richtig. Ich bin mir natürlich noch in Erinnerung sehr bewusst der ganzen Bedenken, die das Euro-Projekt begleitet haben, die angelsächsische Presse, die Financial Times voran, hat ein Desaster prophezeit, noch einmal ein Desaster, als es um die Einführung der Noten und der Münzen ging. All das ist nicht eingetreten. Der Start des Euro ist unglaublich leicht verlaufen. Selbst ich hatte das in dieser Form nicht erwartet. Ich habe in den folgenden Jahren oft gesagt, wenn uns schon niemand lobt, dann will ich das selber tun. Und ich kann das auch begründen. Herr Stelter, wenn Sie in die monetären Daten Ende Dezember 98, Anfang 99 schauen, wenn, sagen wir mal, ein Ökonom vom Mars käme und Sie legen ihm nur die Daten vor, so wie sie objektiv publiziert, erfasst und publiziert wurden, und beauftragen ihn, irgendwelche Veränderungen zu finden, etwa in den Inflationserwartungen, in den langfristigen Zinsen und so weiter. Sie werden keine Spur finden. Und das beim größten Regimewechsel wahrscheinlich aller Zeiten in der Währungsgeschichte, in dem 11, genauer gesagt 10 Währungen untergegangen sind, mit teilweise langer Tradition, Bundesbank, D-Mark 20, 50 Jahre, andere Währungen noch viel länger. Die wurden aufgegeben, der Euro wurde eingeführt. Bei der großen Skepsis in Deutschland klingt es wie ein Wunder, dass da nichts passiert ist. Und ich führe das darauf zurück. Das hätte man ja auch vergeigen können, sage ich mal. Ja, es ist gelungen, sozusagen die Erwartung, dass der Euro eine stabile Währung wird, von der D-Mark auf den Euro zu übertragen. Und jetzt hin oder her, in aller Unbescheidenheit, hat es sicher auch mit mir zu tun. Ich galt sozusagen als die persönliche Brücke von der Bundesbank zur EZB. Und ich habe die Strategie vorgeschlagen. Das war ja nicht die Übernahme des Geldmengenziels der Bundesbank, sondern eine neue Strategie. Aber eine neue Strategie, in der sozusagen Stabilitätstradition der D-Mark wiederzufinden war. Diese Strategie haben wir ja schon im Oktober 98, also 2,5 Monate vor der Einführung des Euro, bekannt gegeben. Das hat sehr zur Vertrauensbildung beigetragen. Kurzum, während der ersten 8 Jahre meiner Amtszeit, die ja vertragsgemäß dann 2006 endete, war in der Tat die Inflationsrate sehr niedrig. Allerdings sollte man auch in aller Klarheit diesen Erfolg insofern relativieren, als das eine Zeit war, in der weltweit die Inflation sehr niedrig war. Also die EZB hat sich jetzt und der Euro nicht dadurch ausgezeichnet, dass in Anführungszeichen wir besser waren als alle anderen, sondern alle anderen waren auch gut.
Ja klar, man muss manchmal auch ein bisschen Glück haben. Aber jetzt schauen wir mal, also Euro wurde eingeführt und dann hatten wir in den ersten paar Jahren die interessante Entwicklung. Sie erinnern sich sicherlich auch noch, dass eigentlich Deutschland nicht so gut dastand. Also damals war ja hohe Arbeitslosigkeit da, es kam ja dann die Hartz-IV-Reform. Sabine Christiansen hat uns jeden Sonntag erzählt, wir müssten den Gürtel enger schnallen und gleichzeitig auch wurde uns damals, das werde ich nie vergessen, hat sie wirklich mal gemacht, hat sie uns Spanien als Vorbild vorgehalten, nach dem Motto, so in Spanien läuft es besser. Während der gleichzeitig, wir erlebt haben, muss ich rückblicken, wissen wir es besser, dass damals in Spanien eigentlich Geld zu billig war und es die Immobilienblasen gab. Also ist das schon die erste Fehlentwicklung gewesen im Euro, dass es quasi für Deutschland damals zu hohe Zinsen waren und für die Spanier zu tiefe Zinsen? Oder wenn Sie zurückblicken, würden Sie sagen, oder war das eigentlich nicht so ein Problem, wo die EZB eine Mitschuld dran hat?
In Ihrer Frage, die ja im Grunde eine doppelte ist, spiegelt sie in der Tat die Problematik einer einheitlichen Geldpolitik. One size has to fit all. Und diese 11 Länder waren eben sehr heterogen. Und es ist bemerkenswert und wird immer wieder vergessen, dass Deutschland ja mit einer überbewerteten Währung in die Währungsunion ging. Das ganze Gerede von den Vorteilen Deutschlands von Beginn an deckt sich nicht mit den Fakten. Deutschland litt, wie Sie das gesagt haben, unter hoher Arbeitslosigkeit, massive Arbeitslosigkeit, unter ganz schwachem Wachstum. Und das lag nicht zuletzt daran, dass der einheitliche Zins für Deutschland in dieser Konstellation zu hoch war. Für Länder wie Spanien war er viel zu niedrig. Spanien, Italien, die kamen aus einer Tradition, ich sage mal halb ironisch, die haben langfristige niedrige Zinsen, Realzinsen gesehen, wie seit der Zeit Philipps II. nicht mehr. Und das hat zu einem großen Boom geführt im Bausektor, den man nicht mit heimischen Mitteln bekämpft hat. Und Deutschland, und das wird immer wieder vergessen, hat sich durch diese Jahre schwieriger Zeiten mit extremer Disziplin, vor allem in der Lohnpolitik, aus dieser Unterbewertung herausgearbeitet. Die Lohnstückkosten sind in Deutschland gesunken bzw. gleich geblieben, woanders sind sie gestiegen. Und das hat dazu geführt, dass die Deutschen eben nach 6, 7 Jahren wieder voll wettbewerbsfähig waren.
Es würden natürlich Kritiker sagen, also nehmen wir Herrn Flassbeck, den kennen Sie sicherlich auch, Herr Flassbeck sagt ja immer, wir, lassen wir mal so stehen, hat mich auch mal heftig kritisiert, aber er sagt ja immer, die Deutschen hätten im Prinzip eine antieuropäische Politik betrieben mit ihrer Lohnzurückhaltung und wären damit eigentlich schuld an der nachfolgenden Eurokrise gewesen. Und Sie sagen jetzt ja, das war anders, die Deutschen hatten sind überbewertet reingestiegen in den Euro, also im Prinzip der Umwechselkurs der D-Mark in Euro war zu hoch, nochmal einfach ausgedrückt, und mussten im Prinzip dann, wie man so schön sagt, intern abwerten, um überhaupt wettbewerbsfähig zu werden. Also das ist es zwei Seiten der Medaille, oder wo, würden Sie sagen, hat der Flassbeck den Denkfehler?
Ich würde jetzt nicht sagen Denkfehler. Meine Position ist die folgende. Ein Land mit 5 Millionen registrierten Arbeitslosen, im Grunde noch höherer Arbeitslosigkeit, ist ganz zwangsläufig auf dem Pfad sozusagen der Lohnzurückhaltung, um die Beschäftigung zurückzugewinnen. Bevor man an Verteilung und alles Mögliche denkt, gilt es zunächst, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, sodass für Deutschland das eine ganz klare Politik war. Und für Länder wie Spanien, die ihre Lohnstückkosten nach oben getrieben haben mit sehr hohen Lohnsteigerungen, weit über die Produktivität hinaus, wäre es angemessen gewesen, den Lohnauftrieb zu dämpfen. Das ist dann auseinandergelaufen, das sehe ich so wie Herr Flassbeck, das auseinandergelaufen. Aber noch einmal, Deutschland hatte keine andere Wahl, Spanien hatte eine andere Wahl, auch Italien, von Griechenland gar nicht zu reden. Das sind nach dem Beitritt ein Jahr später die Löhne im öffentlichen Dienst, die haben sich fast verdoppelt in kurzer Zeit. Ja. Also das sind Fehlentwicklungen, für die man Deutschland nicht verantwortlich machen kann.
Das heißt im Prinzip, in den ersten paar Jahren der Währungsunion hatten wir genau das Gegenteil von dem, was erwartet wurde von Ökonomen. Es war ja die Hoffnung da, dass der Euro zu einer Konvergenz der Wirtschaften führen würde. Und was wir erlebt haben, ist eigentlich eine Divergenz. Ich glaube, der jetzige amtierende niederländische Notenbankpräsident hat mal gesagt, wir haben im Prinzip eine Situation, wo die Starken stärker geworden sind und die Schwachen schwächer. Würden Sie das jetzt auch so sehen, wenn Sie zurückblicken, zumindest in die ersten paar Jahre, wo Sie noch mit dabei waren? War da auch schon diese Divergenz sichtbar oder nicht in diesem Maße?
Ja, ganz starke Konvergenz, indem die Südländer, schwache Länder mit hohen Wachstumsraten aufgeholt haben.
Sie sagen im Prinzip, es gab am Anfang eine Konvergenz, sagen Sie. Am Anfang gab es eine Konvergenz, die Südländer haben profitiert.
Ja, das war eine deutliche Konvergenz und dieser Prozess hat dann aufgehört und sich fast wieder umgekehrt.
Und jetzt kommen wir mal zur Ursache, warum hat es dann aufgehört? Also die ersten paar Jahre sagen wir, okay, die Deutschen mussten abwerten, die anderen hätten gegensteuern sollen, haben sie nicht getan gegen diesen Boom, der vom billigen Geld befördert wurde. Und dann kamen wir zur Eurokrise. Und die Eurokrise war ja eigentlich eine Schuldenkrise des Privatsektors. Bei uns in der deutschen Politik hieß es immer ja die Schuldenländer, aber eigentlich, meine Spanien war ja ein klassisches Beispiel, war ja ein Privatschuldenproblem. Griechenland war ein Staatsschuldenproblem, aber ich glaube, Spanien ist eindeutig und Portugal war ein Privatschuldenproblem. War das dann der Wendepunkt, beziehungsweise haben wir damals richtig reagiert darauf? Haben wir das richtig verstanden oder hätten wir damals anders regieren sollen? Heute wären wir in einer Lage, da kommen wir noch gleich drauf, wo wir heute sind.
Also nehmen wir den Fall Spanien, den Sie in den Mittelpunkt stellen. In Spanien hat man es versäumt, die Übertreibungen im Immobiliensektor zu kontrollieren. Mit Regulierungen, die Zinspolitik stand ja nicht zur Verfügung. Da galt ein eigentlicher Notbankzins, bestimmt in der EZB. Aber die Probleme im Immobiliensektor in Spanien, die waren sehr bald sichtbar. Überbewertungen, ich weiß von Freunden, die sich eine zweite, dritte Wohnung gekauft haben, einfach an diesem Boom teilzunehmen. Und in meinen Gesprächen mit spanischen Kollegen, die haben mir oft entgegengehalten, wir haben in einer Volkszählung festgestellt, wir sind 1 Million Spanier mehr, als wir das gedacht haben. Starke Einwanderung aus Afrika, das war schon richtig, aber Nochmal, der Immobilienboom war absehbar. Damit war auch klar, dass dieses Gebäude irgendwann zusammenbricht. Und dann ist aus dem Privatschuldenproblem ein öffentliches Schuldenproblem geworden, weil der Staat eben eingreifen musste und Banken durch hohen Mitteleinsatz retten musste. Aber schon richtig, es war zunächst ein Privatschuldenproblem, aber Privatschuldenproblem, für das die öffentlichen Institutionen große Verantwortung trugen.
Oh, und es war richtig, dass der Staat damals eingestiegen ist, oder? Es war doch richtig, dass damals die Staaten gerettet haben, um eine vertiefende Krise zu verhindern. Oder würden Sie sagen, nein, wir hätten damals die Krise zulassen sollen?
Ich mag das Wort nicht, aber das ist ein Fall von Tina. Da gab es keine vernünftige Alternative.
Und Griechenland hingegen?
Nachdem das schon mal passiert war, ja. Nachdem es schon mal passiert war.
Sie sagen im Prinzip, das Kind war in den Brunnen gefallen, da muss man nur was tun. Und Griechenland, ich meine, Sie haben immer wieder betont, die am Anfang mit dabei waren, die Griechen kamen später mit dazu. Ist Griechenland eigentlich ein vergleichbarer Fall oder war Griechenland einfach nur ein Fall, wo man sagt, naja, das war jemand, der unsolide Staatsfinanzen hat, das wusste man vorher, das wusste man hinterher, man hätte ihn nie aufnehmen sollen. Und es war eigentlich gar nicht der typische Fall für die Eurokrise.
Also Griechenland war ein ganz anderer Fall als Spanien, weil, wie ich schon erwähnt habe, dort von Anfang an eine Schuldenkrise der öffentlichen Hand war. Und ich kann nur noch mal betonen, Trichet hat es immer wieder erwähnt, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber die Gehälter im öffentlichen Dienst sind dramatisch gestiegen. Damals sind alle junge Leute nicht in die Privatwirtschaft gegangen, sondern in den öffentlichen Sektor, hohe Pensionsversprechungen, riesige Lohnsteigerungen, ich glaube fast Verdoppelungen innerhalb von einer relativ kurzen Periode, finanziert durch Kreditaufnahme. Und Sie wissen ja, als damals die neue Regierung Papandreou die Wahl gewonnen hatte und die Bücher aufgemacht hat, und dann hat man festgestellt, erstaunlicherweise, dass das Defizit für das genannte Jahr nicht wie vorher geschätzt 3,5% war, sondern später noch nach oben revidiert, fast 15%. Ja. Das heißt also, man hat von einer Illusion gelebt und hat auch die Statistiken kräftig manipuliert.
So, und dann hat man gesagt, wir ändern mal ganz kurz den Maastrichter Vertrag und setzen uns drüber hinweg und wir retten Griechenland. Ich meine, es war damals ja das Thema Bailout nach der Nordrhein-Westfalen-Wahl, war plötzlich, er hat auch Frau Merkel zugestimmt. Wir wissen, dass es dann Schuldenschnitt gab ein bisschen, aber überwiegend war es ja letztlich die Hilfe der anderen Euro-Länder für Griechenland. War das aus Ihrer Sicht richtig oder hätte man damals Griechenland pleite gehen lassen sollen?
Also muss korrigieren, der Vertrag wurde nicht geändert, er wurde gebrochen.
Ja. Er wurde richtig, ich habe das jetzt. Es wurde einfach so getan, als gäbe es ihn nicht, genau.
Ja, also wäre vielleicht vieles besser gewesen, man hätte vernünftig den Vertrag geändert, aber lassen wir das. Der Vertrag wurde gebrochen und war lange der Meinung, Griechenland könnte man auf einen vernünftigen Kurs bringen. Ich war am Schluss der Überzeugung. Ich habe damals auch viele Gespräche mit dem damaligen Bundesfinanzminister Schäuble geführt. Und ich war sehr früh der Meinung, es wäre besser, Griechenland nicht rauswerfen. Das geht ja nicht. Ein Land muss freiwillig ausscheiden, wobei das rechtlich sehr kompliziert war. Denn der Fall war ja gar nicht vorgesehen. Die Währungsunion ist gegründet auf Ewigkeit, Austritt aus dem EU, aus der EU ist vertraglich möglich. Wie das dann mit der Währungsunion ist, das ist rechtlich höchst umstritten, aber einigen wir uns darauf, Juristen finden dann immer einen Weg, um das rechtlich möglich zu machen. Mhm. Also ich wollte das nur erwähnen, weil es war sozusagen handwerklich nicht so einfach zu machen. Aber ich habe dafür plädiert und Schäuble hat sich... Wir haben viele Diskussionen geführt. Schäuble war am Schluss auch der Meinung. Und es waren alle Länder bis auf Frankreich der Meinung, Griechenland sollte besser ausscheiden, seine Wirtschaft in Ordnung bringen. Wir helfen Griechenland natürlich, wenn es draußen ist. Griechenland hat dann die Chance, sich durch gute Politik richtig zu qualifizieren. Sie waren ja in Wirklichkeit für den Beitritt nicht qualifiziert. Sozusagen das nachzuholen, aber wohlgemerkt mit finanzieller Unterstützung aller EU-Staaten. Das wäre insofern auch sehr viel besser gewesen. Dann wäre nämlich das Geld hoffentlich bei denen angekommen, die es gebraucht hätten. und nicht bei den Banken, auch deutschen und französischen, die man damit gerettet hat.
Genau, ich meine, der größte Teil der Gelder floss in der Tat nach Frankreich zurück. Ich habe eine Statistik gesehen, wonach die Gesamtforderungen Frankreichs hinterher gegenüber Griechenland geringer waren. Also sie hatten mehr staatliche Forderungen, aber weniger private Forderungen, während gegen die Forderungen Deutschlands beispielsweise deutlich gestiegen sind. Frankreich war dagegen. Ich meine, warum? Weil sie Angst hatten, dass dann sofort die nächsten Länder auf der Liste stehen. Ich meine, wenn Frankreich das Einzige dagegen waren, hätte man ja sagen, gab es eine Begründung dafür oder war es einfach nur, wir wollen es nicht?
Nein, es gab gute Gründe dafür. Das Argument, dann folgen andere gleich nach und dann zerbröselt das Ganze, habe ich nie für überzeugend gefunden. Denn wenn ein Land ausgeschieden wäre, denken wir mal parallel an den Brexit, ein einfacherer Fall im Grund, all die Probleme, die damit verbunden sind, die hätten nicht als Anreiz gewirkt, dem Beispiel Griechenlands möglichst schnell zu folgen. Ganz im Gegenteil, es hätte abschreckend gewirkt. Das ist das eine. Aber im Falle Frankreichs war es ganz einfach das Interesse der französischen Banken, die sozusagen die Regierung bedrängt haben, oder vielleicht musste die Regierung gar nicht bedrängt werden, das weiß ich nicht. Jedenfalls, das hat als Argument ausgereicht. Frau Merkel hat dann eben nicht den Rat Schäubles angenommen, sondern sie wollte eben im Interesse der deutsch-französischen Freundschaft sozusagen hier diese besonderen Beziehungen nicht unter Stress stellen.
Gut, der Stress gab es trotzdem weiterhin noch. Die Eurozone war trotz dieser Griechenland, Anführungsstrichen, Lösung noch nicht gerettet. Es war immer noch die Frage, wie geht's weiter? Die Spreads gingen hoch bis zu den berühmten Worten von Herrn Draghi, whatever it takes. Und dann sagt man ja immer, er hätte damit eigentlich den Euro gerettet. Andere sagen, na gut, es ist normal für Notenbank einzustehen für den eigenen Staat, zumindest wenn man einen Staat hätte. Wir haben ja schon am Eingang gesagt, wir haben die Union noch gar nicht. Also in den USA ist, glaube ich, klar, die US-Notenbank wird immer für den Staat einstehen. Ich meine, ist das so? Würden Sie auch sagen, jawohl, die EZB hat damals, Herr Draghi hat damals durch diese Aktion letztlich den Euro gerettet oder hat er eben nur Zeit gekauft?
Das ist eine Frage, die jetzt nicht schlicht mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Die Situation war nicht so dramatisch, wie es angesichts dieser Ankündigung von Draghi schien. Er hat auf der einen Seite mit Kommunikation die Stabilisierung erreicht. Ich habe ein kleines Buch über Kommunikation der Notenbanken geschrieben. Wenn Sie die Grafik da anschauen, sozusagen Minuten nach der Ankündigung Draghis, sind die Spreads gegenüber Griechenland, Italien und so weiter auf den vorherigen Stand fast null zurückgegangen. Ja. Das war die Ankündigung. Bis heute ist dieses OMT ja gar nicht aktiviert worden. Es ist bis heute eine Ankündigung. Und viele Kommentatoren, nicht zuletzt Politiker, begnügen sich damit. Schauen Sie mal hin, was da erreicht wurde. So einfach geht das. Draghi ist der große Retter der Währungsunion. Das ist die eine Seite der Geschichte. Die andere Seite ist weniger erfreulich, ich finde höchst problematisch, nämlich die, dass damit eine Art Garantie der EZB im Raum steht, dass sie den Zusammenhalt der Währungsunion in der jetzigen Form garantiert. Und das ist für mich eine klare Verletzung des Prinzips des Verbots der monetären Finanzierung. Denn Sie haben vorhin von der Staatsrettung gesprochen. Es wird ja oft die USA und die Währungsunion verglichen. Und da werden die Bonds der USA und die Bonds einzelner Euro-Staaten miteinander verglichen. Aber dieser Vergleich ist völlig falsch. Denn es handelt sich ja im Fall der USA um Schulden des Gesamtstaates. Die Einzelstaaten dürfen sich ja gar nicht verschulden. Es hat eine lange Geschichte, geht zurück bis ins 19. Jahrhundert, hat eine lange Geschichte. In Europa sind es Einzelstaaten und das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Und es kann ja nicht angehen, dass die Notenbank sozusagen der Retter of Last Resort für einzelne Staaten wird. Das würde ja bedeuten, jeder Staat kann sozusagen drauf los Kredit aufnehmen. Die Konsequenzen sind nicht schlimm, weil unter dem Dach des Euro die Zinsen nicht so stark steigen werden. Und wenn was passiert, greift die EZB ein. Das dämpft ohnehin den Zinsanstieg. Aber in dieser Situation, das ist die Kehrseite des whatever it takes.
Ja, ich hatte ja Barry Eichengreen zu Gast vor ein paar Wochen in meinem Podcast und da haben wir auch gesprochen darüber, dass eben Hamiltonsche Moment eben in dem Maße nicht gilt, weil eben in den USA in der Tat die Bundesstaaten sich nicht verschulden dürfen und die US-Fed würde sich denen sicherlich nicht helfen oder auch Washington würde denen nicht helfen. Nun haben Sie gerade gesagt, OMT wurde nicht genutzt, ja, aber die EZB hat natürlich in den letzten Jahren schon die Bilanzsumme massiv aufgebläht. Sie hat ja im großen Umfang Wertpapiere gekauft für hunderte von Milliarden. Ich glaube, wo wir sprechen, haben wir ungefähr 40% des Bruttoinlandsproduktes, hat die EZB schon als Bilanzsumme. Vielleicht kann man nochmal nachschauen. Das heißt, die EZB war sehr, sehr aggressiv eigentlich. Und das hat doch dazu geführt, dass der Spread von Italien und von Griechenland und von Spanien, Portugal geringer ist, als hätte die EZB nicht agiert, oder?
Das sehe ich genauso. Und wenn man diese Ankäufe der EZB mit OMT vergleicht, da muss man sehen, dass diese Ankäufe passierten und den entsprechenden Hochverschuldenstand geholfen haben, ohne Auflagen. OMT sieht ja vor, dass die EZB eingreift, aber dass das nur geschehen kann, wenn sich der betreffende Staat, dem geholfen wird, zu entsprechenden Reformmaßnahmen verpflichten. Im jetzigen Geschehen ist eine solche Verpflichtung nicht Bestandteil der Politik der EZB gewesen.
Und darüber hinaus haben wir auch festgestellt, hat es eine Nebenwirkung. Ich meine, es hat die Nebenwirkung, dass das Geld sehr billig ist, dass wir keine Zinsen mehr haben. Auf der anderen Seite hat es ja auch die Nebenwirkung, dass wir eigentlich damit auch eine Finanzierung von Kapitalflucht haben. Zumindest, als ich mit Herrn Sinn gesprochen habe, war das ein Diskussionsthema. Ja gut, wir haben im Prinzip eine EZB, die letztlich den Menschen in Italien, Griechenland, Spanien, Portugal eigentlich die Kapitalflucht erleichtert. Also im Prinzip, dass sie Geld aus ihren Ländern überweisen nach Deutschland, um sich dort Immobilien oder anderes zu kaufen. Und das Ganze spiegelt sich hinterher im Tagessaldo der Bundesbank. Würden Sie das auch so sehen? Ist das ein Problem? Und warum hat man das bei der Konstruktion der Eurozone, des Euros, hat man das nicht vorhersehen können?
Muss ich mich natürlich auch fragen. Ich war damals dabei, ich war zwar nicht für Zahlungssysteme zuständig. Ich habe das, wir haben so viel zu tun gehabt mit der Strategie und allem. Ich habe das für ein technisches Problem gesehen und die Techniker, die dieses Target-System aufgezogen haben, die haben überzeugend dargelegt, dass das ein perfekt wirkendes Zahlungssystem ist, ja. Und dahinter stand aber die Erwartung, jedenfalls nicht die Möglichkeit, dass es zu derart riesigen Zeiten kommen würde. Ja. Daran hat, ich denke, niemand gedacht.
Und würden Sie auch sagen, jawohl, es ist im Prinzip eine Forderung Deutschlands gegenüber der Eurozone. Es ist unser Volksvermögen und dieses Volksvermögen verzinst sich gerade mit nichts. Und wir können es auch nicht zurückfordern, weil wir keine Möglichkeit haben, die anderen zu zwingen, es so zurückzuzahlen.
Gibt es ja eine große Diskussion von Professor Sinn und Herrn Helwig, Streitigkeiten, die bis ins Persönliche reichen, was überflüssig ist. Aber es sind verschiedene Auffassungen. Ich bin da auf der Seite der Argumente von Herrn Sinn. Für mich ist ganz einfach die Rechnung. Die Aktiva der Bundesbank zählen zum Volksvermögen Deutschlands. Das ist ganz unstreitig. Damit stehen die Aktiva, soweit sie positive Target-Forderungen sind, sozusagen im Feuer. Solange die Währungsunion besteht, ist das ein mäßiges Zinsproblem, jedenfalls beim jetzigen Niveau, aber kein ernsthaftes Problem. Aber es erschwert und macht ein Ausscheiden aus der Währungsunion nicht unmöglich. Kommt darauf an, wer ausscheidet, ja. Aber das zu bereinigen, ist ein Riesenproblem, das man nicht unterschätzen sollte. Auf der anderen Seite, wir brauchen das Target-System für einen reibungslosen Zahlungsverkehr innerhalb der Währungsunion. Ja?
Klar, aber ich meine, ich glaube, in den USA gibt es einen Ausgleich, nicht? Da mussten ja, glaube ich, früher mit Gold ausgleichen, die einzelnen Teilnotenbanken. Aber fein, also wir fassen mal ganz kurz zusammen. Wir haben also gesehen, der Euro war gestartet mit der Vision, eine politische Union zu befördern, die dann sehr schnell klar wurde, dass sie nicht kommt, weil Frankreich eben damals auch gegen die Verfassung gestimmt hat. Ich erinnere mich. Dann haben wir gesehen, wir hatten am Anfang schwierige Zeiten für Deutschland. Wir hatten einen Boom in den einigen Ländern. Sie hätten gegen den Boom steuern können, haben sie nicht gemacht. Wir hatten dann die Euro-Krise, zum einen Privatschuldenkrise in Spanien und den anderen Ländern eine Staatsschuldenkrise in Griechenland. Wir haben letztlich den Maastrichter Vertrag gebrochen, indem wir Bailout vorgenommen haben und wir haben eine EZB, die eingestiegen ist in eine unkonditionelle, sagen wir mal so, Sicherung der Staatsfinanzen des Zinsniveaus. Das ist jetzt, wo wir heute sind. Und ich glaube, Sie hätten sich auch nicht vorstellen können in den 90er Jahren bei der Bundesbank, dass wir mal ein Umfeld haben mit über 7% Inflationsrate und einem Zinssatz von null, wenn wir jetzt haben. Auf der anderen Seite haben Sie vorhin auch schon gesagt, na ja, als Sie tiefe Inflationsraten hatten, da war das natürlich schon die Leistung der EZB, als Sie noch dabei waren damals, aber es war natürlich auch ein bisschen das Umfeld allgemein, weil Inflationsraten tief. Und jetzt haben wir doch die Situation, Inflationsraten sind hoch. Und die Kritiker der EZB würden sagen, die EZB müsse dringend die Zinsen anheben. Die Verteidiger würden sagen, völlig falsch, weil die EZB kann kein Öl fördern und kann kein Kupfer produzieren und keine Lieferketten reparieren. Ich meine, wenn Sie heute in der EZB wieder säßen und würden sagen, was machen wir mit der Geldpolitik? Was wäre denn Ihre Geldpolitik in der heutigen Zeit?
Also zunächst mal, das war eine perfekte Zusammenfassung. Ich habe natürlich zugehört, um mich überstehen zu lassen, was ich nicht, aber es war perfekt. Also das ist das eine. Aber jetzt geht es um die Gegenwart und Zukunft. Ich finde es sehr bedenklich, dass die EZB lange Zeit die Inflationsgefahr zunächst überhaupt bestritten hat. Noch gegen Ende letzten Jahres, ich glaube sogar noch Anfang dieses Jahres, gab es führende Stimmen aus der EZB, die gesagt haben, wir werden schon bald wieder mit dem Problem einer zu niedrigen Inflationsrate konfrontiert sein. Frau Schnabel war dann die Erste, die da sozusagen mal einige Vorsichtszeichen gesetzt hat. Aber das war die dominante Vorstellung der EZB. Da fragt man sich natürlich, wie kommt eine Notenbank inmitten einer rasant steigenden Inflationsrate auf solche Vorstellungen? Und dafür gibt es eine einfache, aber bedenkliche Erklärung. Die EZB scheint sklavisch an ihre Projektionen zu glauben. Ich habe damals darauf bestanden, ich habe das ja alles eingeführt, dass wir nicht von Forecasts sprechen, sondern von Projektionen, weil es ja bedingte auf der Annahme von bestimmten Voraussetzungen Projektionen sind. Also, aber lassen wir das beiseite, nur als Nebenbemerkung. Und diese Projektionen haben eben lange Zeit genau das signalisiert. Wenn man 2 Jahre vorausschaut, das ist ja etwa der Zeitraum, bei dem die Projektionen enden, dann war in der Tat zu sehen, dann ist die Inflationsrate immer wieder bei 2 oder sogar knapp drunter. Das ist für mich eine völlige Missinterpretation der Entwicklung. Wenn ich im Moment Zeit habe, will ich erklären, warum.
Bitte.
Das ist jetzt nicht einfach ein Versagen einer Vorhersage, weil die Ölpreise schneller steigen als angenommen. Sowas kann immer passieren. Ja, alle Projektionen sind mit diesem Problem konfrontiert. Man macht bestimmte Annahmen über den Wechselkurs, über den Ölpreis. Und wenn der sich ganz anders verhält als angenommen, dann liegt die Projektion eben daneben. Dagegen ist sozusagen kein Kraut gewachsen. Man kann nur alternative Szenarien diskutieren, um die Unsicherheitsmargen zu bestimmen. Aber was hier vorliegt, ist etwas ganz anderes. Die Projektionen beruhen ja auf makroökonomischen Modellen. Diese Modelle sind so konstruiert, dass ihre Parameter abgeleitet sind aus Werten der Vergangenheit. Wie hat sich die Konjunktur in der Vergangenheit verhalten? Und darauf bauen die Modelle und die Vorhersagen auf. Der große Fehler der Interpretation, und da steht die EZB, weiß Gott nicht alleine, liegt darin, dass man den pandemiebedingten Einbruch für einen Konjunktureinbruch gesehen hat. Der pandemiebedingte Einbruch ist was ganz anderes. Das sehen Sie schon allein daran, dass etwa in Deutschland die Sparquote, die schon immer hoch ist, sich binnen Kurzem mehr als verdoppelt hat. Die Leute konnten nicht reisen, konnten nicht ins Restaurant gehen, ins Kino, ins Theater. Das war eine besondere Form des erzwungenen Sparens. Es war aber auch völlig klar, sobald die Leute wieder reisen können, vor einem Jahr, als über Ostern die Flüge wieder aufgemacht haben, waren binnen, glaube ich, von Stunden alle Flüge nach Mallorca ausgebucht. Ich will es bei dem Beispiel belassen. Aber das ist ein Indiz, nicht ein Beweis dafür, dass dieser pandemiebedingte Wirtschaftseinbruch was ganz anderes ist als ein Konjunktureinbruch. Und wenn es Studien gibt, vor allem für die USA, die die Erholung aus dem pandemiebedingten Einbruch mit früheren Konjunkturzyklen vergleichen und sagen, diese Erholung war sehr viel schneller, ja, na freilich, weil es kein Konjunktureinbruch war. Ich meine, das klingt jetzt, wenn ich das sage, in schlichten Worten, das klingt so banal. Aber das ist ein fundamentales Problem. Denn wenn Sie die Entwicklung falsch einschätzen, ja, in dieser Form, aufgrund einer Projektion, die diese Entwicklungen gar nicht abbilden kann, dann leitet eine solche Projektion, die man der Politik zugrunde legt, zu einer falschen Politik. Es kommen doch mehrere Fakten hinzu. Es kommt hinzu, dass auch die Lohnentwicklung bei einem Konjunkturaufschwung, kommen wir normalerweise aus hoher Arbeitslosigkeit heraus, und dann geschieht auf makroökonomischer Ebene ein allmählicher Lohnanstieg. In diesem pandemiebedingten Wirtschaftseinbruch erleben wir was ganz anderes. Da fehlen plötzlich in Großbritannien 50.000 Lastwagenfahrer. Da fehlen im Gesundheitssektor 20.000 in Deutschland oder mehr Helfer in der Pflege. Das heißt, wir haben Sektoren, in denen es ganz schnell Lohnsteigerungen geben muss. Wir haben in Deutschland noch die Erhöhung des Mindestlohns. Das sind alles Entwicklungen, die nichts mit Konjunkturentwicklung zu tun haben. Das heißt also, die Beruhigung der EZB, wir sehen keine Lohndynamik, die kann ich beruhigen. Denn es sind ganz andere Entwicklungen, die sich aber ausbreiten werden. Und ein letztes, wir leben ja in einer Zeit globalen, riesigen Umbruchs. Sie kennen sicher das Buch von Guthardt und Pradhan.
Die waren auch mal bei mir zu Gast übrigens im Podcast. Die haben auch mit mir
über. Dann brauche ich das nicht wiederholen.
Doch, bitte. The Great Demographic Reversal. Aber Sie sollten es so nochmal.
Ja, also Kern ist ganz einfach. Ja. Während über lange Zeit die demografische Entwicklung dazu geführt hat, dass rund 1 Milliarde Menschen sozusagen in die Weltwirtschaft integriert wurden, das hat zu Lohndämpfung, zu niedrigen Preisen geführt, zu eher deflationären Tendenzen von außen. Das kehrt sich um, nicht zuletzt wegen der Ein-Kind-Politik Chinas. Das geht nicht von heute auf morgen, aber das wird spürbar sein. Gesellschaften werden älter. In meinem Umfeld, ich bin ein alter Mann, da begegnen einem viele Schicksale von dementen Personen. Das ist ein Phänomen, das sich mit dem Alter ausbreitet. Ja, das sind riesige Gesundheitskosten, die hier entstehen. Während früher der Lohndruck von außen, der Preisdruck von außen, sozusagen die Notenbanken schon, die EZB mich nicht zur Verzweiflung gebracht hat, weil es nicht gelungen ist, die Inflation nach oben zu bringen, ändert sich jetzt das Umfeld. Und von daher habe ich mit größter Sorge gesehen, dass die EZB eben das Aufkommen der Inflationsproblematik ignoriert, jedenfalls heruntergespielt hat. Und um das jetzige zu nehmen, die EZB in der letzten Pressekonferenz, im Statement, Flexibilität betont. Also Flexibilität darf doch nicht heißen, dass man die Inflation erstmal weiterlaufen lässt. Ja?
Für die FED
ist für mich das noch schlimmer.
Ja? Professor Issing, jetzt wissen Sie, ich bin Ihnen gefolgt bei allem, aber ich möchte trotzdem mal versuchen, ich muss aber nochmal nachfragen. Also Corona, ich bin voll bei Ihnen, ich habe verstanden, Corona ist kein normaler Einbruch, keine normale Konjunktur. Dann hätte ich ja gesagt, naja, eigentlich ist es doch so ein Faktor, wir haben wie so eine Welle, die durch die Wirtschaft durchgeht. Wir hatten den Einbruch, danach haben wir dieses Zwangssparen gehabt, wir haben gleichzeitig staatliche Hilfe gehabt, die ja auch Liquidität in die Taschen gebracht hat, der Bürger. Und dann haben wir jetzt im Prinzip so eine Welle. Da könnte man noch argumentieren, diese Welle geht einmal durch die Wirtschaft durch, wenn alle mal in Mallorca waren und wenn alle Preise mal gestiegen sind für Flüge und für Restaurants, dann ebbt das wieder ab und wir sind wieder im normalen Weg. Dann könnte man auch sagen, gegen so eine Welle sollte die EZB nichts tun. Da muss sie es eben aussetzen, weil was sie machen könnte, ist höchstens durch eine Zinserhöhung versuchen, die Wirtschaft zu dämpfen. Das wollen wir ja eigentlich nicht, wir wollen sie erholen. Also das ist ja, also da wäre meine Frage, bei gegen diese Welle haben dann die Leute nicht recht, die sagen, die Notenbanken sollten nichts gegen tun. Und das ist das Erste. Das Zweite ist ja diese strukturelle Zeitenwende Richtung strukturell höherer Inflation. Sie haben jetzt die Energiepolitik oder die Kampf gegen Klimawandel gar nicht erwähnt, aber auch das treibt der Inflationsrat perspektivisch neben der Demografie. Da ist ja auch die Frage, ist da die Notenbank das richtige Instrument oder wäre der Staat der Richtige, der einfach sagt, ich muss einfach die Steuern erhöhen, um auf diese Art und Weise Kaufkraft abzuschöpfen, damit die Bürger nicht so viel nachfragen. Also ich wollte schon nochmal noch ein bisschen genauer verstehen, weil ich eine Teil Ihrer Analyse der Inflation, ich habe Tim Congdon zu Gast gehabt im Podcast, der gesagt hat, klar, die Geldmengen sind zu stark gewachsen, darum konnte man das vorhersehen. Aber er selber würde sagen, oh, wir müssen uns aufpassen, die Geldmengen zu schnell schrumpfen zu lassen, weil dann kriegen wir eine Rezession. Also das müsste mir nochmal erklären, warum man trotzdem, welche Rolle die Notenbank dann spielt. Das würde ich doch nochmal gerne verstehen besser.
Ich nehme es genau so wie Sie. So wie Sie, also, deswegen denke ich, so soll es auch sein, ja. So soll es auch sein. Zwei Bemerkungen zu dem, was Sie gesagt haben. Ich teile voll und ganz Ihre Meinung. Es war richtig, dass der Staat eingegriffen hat in der Pandemie. Das war die Stunde der Finanzpolitik. Die konnte gezielt und temporär eingreifen, dort, wo das Geld benötigt war. Das kann die Geldpolitik nicht. Die kann nur in der Breite und darf nur in der Breite sozusagen wirken. Das war völlig richtig und die meisten Staaten haben das auch Deutschland, ich denke, im Großen und Ganzen richtig gemacht. Man kann darüber streiten, über das einzelne Programm und so weiter, aber in der Schnelligkeit kann man nur Fehler machen, aber im grosso modo war das richtig. Aber das heißt ja auch, dass es nicht Aufgabe der EZB war, weiter an ihrer Geldpolitik festzuhalten, die ja, wenn Sie mal zurückschauen, im Grunde ein Expansionstempo beibehalten hat seit der Überwindung der Finanzkrise. Es geht ja nicht, wenn ich so lese, die EZB, es gibt so Verrückte wie Herrn Ottmar Issing, die für eine restriktive Geldpolitik plädieren, mitten im Krieg und was weiß ich alles. Das ist blanker Unsinn. Mir geht es nur darum und vielen Kritikern, dass die EZB endlich aus dieser überexpansiven Geldpolitik, aus diesem Krisenmodus herauskommt. Und dafür gab es, das fortzusetzen, gab es auch in der Pandemie schon keinen Grund. Sie haben die Argumente dafür geliefert. Der Staat muss das machen, ja. Und für die Geldpolitik, ja, schauen Sie an, seit wann die EZB null Zinsen hat. Seitdem hat sich die Wirtschaft teilweise sehr gut entwickelt gehabt. Die Arbeitslosigkeit ist auf dem niedrigsten Stand seit dem Beginn der Währungsunion. Das heißt also, auf die EZB vermittelt immer wieder den Eindruck, es ist nicht so weit, die Wirtschaft braucht noch Unterstützung. Ja, ja, um Himmels Willen, doch nicht eine an der Krise orientierte Geldpolitik. Das ist für mich also schwer nachzuvollziehen. Und wenn es darum geht, die Geldpolitik, wie es so schön heißt, normalisieren, was ist schon normal, aber jedenfalls den Krisenmodus so lang beizubehalten, ist weit entfernt von Normalisierung der Geldpolitik. Und bei allen Kriterien, nehmen Sie den Taylor-Zins und so weiter, die monetäre Entwicklung, ist die Geldpolitik der EZB extrem expansiv. So, das geht nur mal, um den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Von der Bremse ist die EZB ja noch weit entfernt.
Ja, bevor wir auf die Alternativen kommen und auch auf die Nebenwirkungen dieser Politik, wenn ich noch fragen darf, ganz kurz, die EZB hat ja auch gesagt, sie hat noch andere Aufgaben. Sie hat das mal gesagt, also Frau Lagarde, sie sieht die EZB in einer wichtigen, tragenden Rolle bei der Unterstützung des Kampfes gegen den Klimawandel. Das kann ja nur bedeuten, dass die EZB Finanzmittel in grüne Projekte fließen lässt. Das kann auch nur bedeuten, dass die EZB irgendwelche europäischen Fonds, die aufgelegt werden, um Klimapolitik zu betreiben, finanziert. Ich meine, wie sehen Sie das als ehemaliger Notenbanker? Ist das überhaupt im Zielsystem der Notenbank richtig aufgehoben oder ist es einfach nur ein Argument, um mit der jetzigen Politik weiter fortfahren zu können?
Also ich habe dazu zwei Kategorien von Antwort. Einmal das, was Sie schon beschrieben haben, wenn die EZB das ernst nimmt, was kann sie tun? Und da bleibt nicht viel, ja. Wenn man sozusagen die ganze Rhetorik wegnimmt, ja, dann kann sie in ihrem Portfolio-Management einiges machen. Wobei ich da schon große Zweifel habe, ob die EZB am Ende in der Lage ist, sozusagen den richtigen Preis für bestimmte Finanzprodukte besser zu bestimmen als Ratingagenturen und so weiter. Die EZB steckt da riesige Ressourcen hinein und weiß dann am Ende besser als andere, die sich schon lange damit beschäftigen. Also ich füge da einfach mal ein Fragezeichen an. Nochmal, aber allzu viel bleibt da nicht. Und da geht es darum, ob in der eigentlichen Geldpolitik da Platz bleibt für grüne Absichten, Ziele. Wenn die EZB das versuchen sollte, dann gerät sie sehr schnell in Konflikt mit ihrem Auftrag der Geldwertstabilität. stellen Sie sich vor, durch CO2-bedingte Preissteigerungen vom Staat auferlegt, steigen die Preise schneller als ohne das. Was macht die EZB jetzt? Ja? Sagt sie, nein, das ist sozusagen richtig, das ist ja politisch richtig, ja. Aber wir ignorieren bei unserer Geldpolitik solche Preissteigerungen. Das sind alle schwierige Entscheidungen. Mein Haupteinwand ist aber der, dass Notenbanken unabhängig sind, um ein klares Mandat zu verfolgen. Ich bin ein strikter Anhänger der Unabhängigkeit der Notenbank, aber füge immer hinzu, diese Unabhängigkeit muss beschränkt sein auf eine klar definierte Aufgabe. Notenbanker sind ja nicht der liebe Gott, die außerhalb des demokratischen Prozesses sich ihre Ziele aussuchen können. Und in dem Maße, in dem die Notenbanken darüber hinausgehen, ich habe Professoren zitieren sich immer sich selbst, das sind sie gewohnt. Ich habe im Cato-Institut einen Beitrag veröffentlicht, Central Banks Independent or Almighty. Gerade in der Börsenzeitung ist eine verkürzte Fassung erschienen. Wenn Sie mal zurückgehen, die Notenbanken sind immer mächtiger geworden, ja, mit ihren Erfolgen auch in der Vergangenheit. Und wir haben dann Titel, Greenspan war der Maestro. Ja. Wenn Sie mal zurückschauen, ist vom Maestro nicht mehr so viel geblieben mit der Kritik, die dann folgte. Ich bin vor allem in England immer sozusagen angegriffen worden. Sie sind ja bloß ein Technokrat. Ich habe gesagt, wenn Sie das so meinen, dass ich ernannt bin, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, dann ist das sozusagen für mich keine Beleidigung, sondern eine angemessene Jobbeschreibung. Und Notenbanken haben ihre Demut verloren, wenn sie sie je hatten. Ich weiß das nicht so, ja. Aber ich habe nicht gesehen, dass die Notenbanken sich genug gewehrt hätten gegenüber dem Eindruck, ihr richtet das schon, ja. Sie haben ja vieles richtig gemacht. Sie haben nach der Finanzmarktkrise zusammen mit der Finanzpolitik verhindert, dass die Welt in eine Depression vergleichbar der 30er Jahre gefallen ist. Das ist ja ganz unbestritten. Und dafür verdienen Sie zu Recht Lob und dann steigt die Reputation und dann übersteigt sie das, was Notenbanken liefern können. Und deswegen in den USA geht es ja auch noch um Verteilung. Ja, man greift das ein, wenn sozusagen, wie Paul es damals gesagt hat, nicht meine Sprache, die Black and Hispanic Community Vollbeschäftigung hat. Das sind alles Dinge, die in den politischen Raum gehören. Und es ist doch keine Frage, wenn man da an der Klimapolitik der Notenbanken ein bisschen Kritik anfügt, dann heißt es gleich, der nimmt den Klimawandel nicht ernst. Darum geht es ja überhaupt nicht, sondern was kann die Notenbank leisten? Und sie soll ja auch nicht den Eindruck erwecken, wir machen schon was, da müssen die Regierungen weniger tun. Ja? Es ist Aufgabe der Regierungen, der Politik, die vor ihren Wählern verantwortlich ist. Das sehen wir jetzt in Deutschland, ja. Gasimporte, Kernenergie, das sind alles politische Entscheidungen, die vor dem Parlament und vor den Wählern verantwortet werden müssen. Und aus diesem Spiel sollten sich die Notenbanken heraushalten.
Ich schaue auf die Uhr, weil Sie hatten ja gesagt, wir haben ein beschränktes Zeitbudget. Aber ich habe noch ein paar Fragen. Ich versuche mal, Sie müssen mir signalisieren, wie viel ich Sie noch strapazieren darf. Aber ich würde gerne, bevor ich auf den Ausblick komme, auf die Szenarien, würde ich gerne noch einen Punkt ansprechen. Und zwar, Sie haben gerade erwähnt, in den USA wird diskutiert die Rolle der Fed im Zusammenhang mit der Ungleichheit. Da geht es natürlich um die Einkommen, aber es geht auch um die Vermögen. Und ich würde schon mich zu dem Camp zählen, dass ich sage, naja, die Geldpolitik hat schon auch die Ungleichheit befördert, auch in Europa, weil wenn Geld nichts kostet, dann sind Vermögenswerte natürlich hoch gestiegen, Immobilienpreise, und davon profitieren naturgemäß nur diejenigen, die Immobilien besitzen, die anderen nicht. Oder würden Sie sagen, die Notenbanken sind da unschuldig?
Nein, ich teile ganz Ihre Meinung. Und das Argument der Notenbanken, man muss dagegenhalten, dass wir damit mehr Beschäftigung erzeugen. Und das ist für die ärmeren Schichten noch wichtiger, ist für mich zum Teil eine Ausrede. Ich denke, die Konsequenzen der Niedrig-Nullzinspolitik für die Vermögenswerte hat zu einer Schiefverteilung geführt, die Notenbank nicht einfach wegwischen können.
Kommen wir zum Ausblick. Also machen wir mal, Sie haben gesagt, Sie machen Projektionen. Ich sage jetzt mal, ich mache Szenarien. Machen wir mal Szenario 1. Die Notenbanken erhöht, also die EZB erhöht die Zinsen jetzt nicht. Die EZB macht weiter auf dem jetzigen Kurs. Vermutlich auch unter dem Druck von den einen oder anderen Staat, der ungern steigende Zinsen haben möchte. Was ist die Folge? Kriegen wir dann wirklich hohe Inflationsraten? Oder könnte dann die EZB darauf hoffen, dass doch die Welle vorbeigeht und dann eben, siehe nach Japan, trotz Alterung, dann doch die Inflation nicht kommt?
Also mit der Zukunft soll man vorsichtig umgehen, ja.
Ja, ich habe gesagt, wir machen Szenarien. Ich sage ja nicht, dass nehmen wir mal an, die Notenbank würde so handeln. Ist dann die Inflationserwartung das Entscheidende? Sagen Sie, dann gibt es Inflationserwartungen, weil Inflation hoch ist, dann gibt es Lohnforderungen und dann haben wir das, was wir in den 70er Jahren haben, eine Stagflation. Oder sagen Sie, ich versuche ja so ein bisschen so, schauen Sie, keiner weiß, wie die Zukunft wird. Also ich weiß es auch nicht. Aber wir wissen, wir haben uns in bestimmten Situationen manövriert. Ich würde immer sagen, wir sind in einer Sackgasse. Die EZB ist eine Sackgasse und die Notenbanken generell, weil wir haben tiefe Zinsen, hohe Verschuldung, wir haben hohe Vermögenspreise, wir haben jetzt die strukturellen Faktoren, die die Inflation befördern, wir haben die einmaligen Schock-Nachwirkungen, wir haben die Deglobalisierung, all die ganzen Themen. Und das ist die Frage, wie reagiert sie drauf? Szenario 1, die EZB bleibt bei dem Thema, wir glauben, es ist temporär, wir erhöhen die Zinsen nicht, oder Klammer auf, wir trauen die Zinsen nicht zu erhöhen, weil wir einen Anruf bekommen aus Paris oder Rom und den wollen wir nicht bekommen. Was ist die Folge?
Ja, das Bild mit der Sackgasse ist ganz richtig, aber die EZB ist ja, ich wollte gerade sagen, Sehnenauges, nein, blind in die Sackgasse gefahren. Denn sie hätte ja längst umsteuern müssen, längst. Und noch einmal, also nicht restriktiv, sondern sozusagen den Fuß vom Gaspedal nehmen. Und je länger sie damit wartet, das gilt generell für Notenbanken, je länger sie damit warten, desto stärker werden am Schluss die Maßnahmen, die man ergreifen muss, um die Inflation im Zaum zu halten. Nicht zuletzt, um die Inflationserwartungen zu verankern. Die Notenbanken haben sehr lange darauf vertraut, dass die Inflationserwartungen bei rund 2%, ob USA oder EZB oder sonst wo, bei 2% verankert sind. Aber die Inflationserwartungen können sich sehr schnell ändern. Die sind ja weitgehend bestimmt. Ich habe letztens in einer Vorbereitung auf einen Vortrag, ich habe am Anfang dann gesagt, zu einem relativ junges Publikum, viele von Ihnen haben eigentlich Inflation noch gar nie gesehen, ja. Und ich habe hat mir ein Notenbanker gesagt, ich sage jetzt keinen Namen, ein ganz Bekannter gesagt, Ottmar, als ich in die Notenbank gegangen bin, war für mich Inflation eigentlich kein Problem mehr. Ja. Ich bin damals in die EZB, in die Bundesbank gegangen, Bundesbank 1990, ja, Wiedervereinigung, Preis, Inflation, ja. Wir müssen die Inflation im Griff halten. EZB, wir müssen die Inflation draußen halten. Ja. Heute, oder vielleicht vor einem Jahr noch, wenn junge Notenbanker in die Notenbank gegangen sind, waren sie wahrscheinlich geprägt von der Vorstellung, wir müssen Massenarbeitslosigkeit verhindern und Klimawandel bekämpfen und was weiß ich alles. Das sollte man nicht unterschätzen. Das sollte man nicht unterschätzen, weil es eben eine lange Periode war. Und diese lange Periode hat auch die Inflationserwartungen dominiert. Und wenn man in die Vergangenheit schaut, wer spricht denn von Inflation? Wer vor einem Jahr das Wort Inflation in Deutschland in den Mund genommen hat, die haben gesagt, also die sind immer noch geprägt von den Erfahrungen der Hyperinflation. Sowas stellt sich überhaupt gar niemand vor. Das ist Unsinn. Aber der Mentalitätswandel, ich glaube, der Alan Blinder hat mal gesagt, Inflation herrscht dann, wenn die Leute beginnen, von Inflation zu sprechen. Und also diese Bedingung ist, weiß Gott, erfüllt. Ja. Und deswegen ist die Situation so unsicher. Aber um auf ihr Szenario einzusteigen, unabhängig davon, was die EZB macht, kann man damit rechnen, dass die starken Preissteigerungen für Energie und so weiter abnehmen. Das Niveau wird hoch bleiben, ja, aber die Zunahmen, Verdoppelung und so, die werden aus der Statistik verschwinden. Und das wird für die Headline-Inflation zunächst mal einen dämpfenden Effekt haben. Ja. Und dann gibt es wieder bestimmt solche, die sagen, aha, jetzt ist die Inflation vorbei. Aber wir haben da eine ganz breite Inflationsdynamik. Die Befragung bei den Unternehmen, was in der Pipeline alles an Preissteigerungen ist, das hat sich ja noch gar nicht voll ausgewirkt. Das heißt, es wird diese Entlastungen geben. Aber die Inflationsdynamik wird sich nicht so schnell brechen. Und wenn sie zusammenfällt mit einem Wirtschaftsrückgang, dann nähern wir uns immer mehr der Gefahr der Stagflation an. Und da braucht man ja nur die 70er Jahre anschauen, was in den USA passiert ist, was in Deutschland passiert ist. Das ist sozusagen die übelste Situation für die Notenbank. Aber die Erfahrung der 70er Jahre war eben auch die, die Bundesbank hat in der zweiten Phase, in der zweiten Hälfte der 70er Jahre dann auf den neuen Ölpreisschock stark reagiert. Die Inflation blieb in Grenzen und der Wirtschaftseinbruch war mild und kurz. Die Fed hatte Inflation laufen lassen, zweistellige Inflationsraten. Dann kam Volcker, hat die Zinsen unvorstellbar auf 20% erhöht. Die Wirtschaft ist tief eingebrochen und hat länger gebraucht, bis sie wieder aus der Situation herausgekommen ist. Das heißt, in einer solchen Situation, denke ich, muss die Notenbank sehr gut abwägen, wie ernst sie es mit der Dämpfung, der Bekämpfung der Inflationsgefahr nimmt. Denn einfach zu sagen, wir können keinen Wirtschaftseinbruch, Einbruch ist allzu stark, Dämpfung riskieren, das wird nicht die Lösung sein.
Professor Issing, gleich zum Abschluss möchte ich an den Anfang unseres Gesprächs nochmal zurückkommen. Wir haben damals, haben Sie erzählt, die Vision war, wir kommen über den Euro zur politischen Union. Jetzt haben wir die ja nicht bekommen, sondern wir haben eigentlich einen Staatenbund, der die gemeinsame Währung nutzt. Mit auseinanderlaufenden Wirtschaften, mit auseinanderlaufender Verschuldung etc. Gleichzeitig soll aber der Euro zur Ewigkeit sein. Es gibt einige, die sagen, wir müssen eben die Währungsunion vollenden. Und dann wird gesagt meistens, wir brauchen eine Bankenunion und wir brauchen letztlich eine gemeinsame fiskalische Kapazität, wie es schon heißt. Also im Prinzip auf europäischer Ebene gemeinsame Schulden und Umverteilung. Und letztlich gab es ja da auch im Rahmen von dem Wiederaufbaufonds gab es ja auch die ersten Schritte in diese Richtung, stark kritisiert vom Bundesrechnungshof, habe ich auch im Podcast besprochen. Ich meine, was ist Ihre Sicht? Sind das die Voraussetzungen, um die Eurozone zu stabilisieren und um letztlich auch der EZB zu ermöglichen, zu normalisieren?
Also, wenn Sie die ganzen Vorschläge anschauen von den 5 Präsidenten vor einigen Jahren, von Macron und so weiter, italienische Vorstellungen, andere Vorstellungen, da ist viel von Fiskalunion, von einem europäischen Finanzminister und was weiß ich für Einrichtungen die Rede. Nehmen wir mal einfach die Figur des europäischen Finanzministers. Nur als Beispiel. Der wird von den Regierungen ernannt, sitzt in Brüssel. Und die Deutschen machen ein Budget jetzt mit Sondervermögen für die Bundeswehr und was weiß ich alles, das alle Grenzen des Stabilitätspakts sprengt. Der europäische Finanzminister fliegt nach Berlin und sagt, also hört mal, ihr Deutschen, ihr wart ja so für strikte Fiskalpolitik, für den Stabilitätspakt, ihr verstoßt so krass dagegen, so geht das nicht. Was wird der deutsche Finanzminister und der Kanzler sagen? Hier ist das Ticket für den Rückflug. Wir müssen uns vor unseren Wählern, vor unserem Parlament verantworten. Fiskalpolitik ist das Hoheitsrecht per se, das Königsrecht, wie es die Fabia ausgedrückt hat, des Parlaments. Das ist der Kern der westlichen Demokratie. Die Entscheidung über öffentliche Ausgaben und Steuern durch die Parlamente. Und mein Punkt, und da ist im Grunde ganz simpel, wenn man das will, dass das europäisiert ist, dann braucht man eine europäische Regierung, dann braucht man ein europäisches Parlament, gewählt nach demokratischen Regeln, one person, one vote. One vote. Und dann sieht das Parlament natürlich so aus, wie es kein anderes Land in der Europäischen Union es will. Das sind aber alles Bedingungen, über die gar nicht gesprochen wird, sondern es werden so Figuren, nochmal der Finanzminister ja nur ein Beispiel, das gilt für alle möglichen Fonds, die da geschaffen werden, ohne demokratische Legitimierung. Und das ist für mich, ich bin ja Europäer sozusagen bis in die Zehenspitzen, das ist für mich europäisch gefährlich, weil damit die extremen Parteien natürlich Zulauf bekommen werden, Argumente geliefert bekommen. Das wird Europa zerstören, wenn die demokratischen Grundlagen in Zweifel geraten. Das darf nicht passieren. Deswegen, wenn man das will, dann muss man den Schritt in die volle politische Union gehen. Dass das illusorisch ist, weiß ich auch. Wenn Macron in seiner letzten Rede im März davon gesprochen hat, ein souveränes Frankreich in einem souveränen Europa, dann sagt das schon alles, ja. Ein souveränes Frankreich, ja. Ein souveränes Frankreich. Frankreich wird solchen Dingen nie zustimmen, aber sie werden dafür sich aussprechen, gemeinsame Schulden zu machen. Und das kann nicht die Lösung sein. Das ist vor allem auch keine Zukunftslösung für Europa.
Nun, wie schaffen wir es, den Euro so zu, ja, ich sag mal, sanieren, dass er wirklich ewig Bestand haben kann?
Das ist sozusagen theoretisch, logisch, so einfach wie politisch schwierig. Wenn jedes Land sein Haus in Ordnung hält, denken Sie mal an den Stabilitätspakt, der so verteufelt wurde. Der hatte eigentlich die ganz einfache Botschaft. Ein Land in normalen Zeiten der Konjunktur sollte möglichst eine Netto-Neuverschuldung von null haben. Wenn man dann in eine Krise gerät, dann hat man 3 Prozentpunkte Spielraum, um Defizite zu machen. Und wenn die Rezession sehr stark ist, darf man sogar darüber hinausgehen. Ja? Das war ein riesiger Spielraum. Ja? Der Stabilitätspakt ist immer anders präsentiert worden. Man darf höchstens 3% neue Schulden machen. Ja? Aber doch Himmels Willen, das wird nicht mal ein ausgefuchster Keynesianer sagen, in guten Zeiten noch 3% Verschuldung dazu. Davon ist nichts geblieben. Aber so einfache Regeln, vernünftige Wirtschaftspolitik, die dafür sorgt, dass es Wachstum gibt. Italien ist ja nicht in diesen großen Problemen, weil es mit den öffentlichen Finanzen sehr lässig umgegangen wäre. Die hatten primäre Überschüsse lange Zeit, aber sie haben ein mickriges Wachstum. Ja? Aber das kommt nicht von ungefähr und Draghi weiß das natürlich genau, woher das kommt. Und er macht ja auch einiges. Das setzt eben voraus, dass nationale Regierungen auch ihre nationale Verantwortung erfüllen. Und wenn man eben einen solchen Staatenverbund oder wie immer man das nennen will, steht und fällt das Gelingen, Gedeihen des Ganzen damit, dass alle ihre Hausaufgaben machen. Wenn es dann riesige Probleme gibt, asymmetrische Schocks und so weiter, da haben wir ja inzwischen den ESM und Hilfseinrichtungen, da ist ja schon einiges vorgesorgt. Aber das ist nicht dafür gedacht, dass man in normalen Zeiten das Geld dafür ausgibt. War doch ein schönes Schlusswort, oder?
Gut, es war ein schönes Schlusswort, es war aber irgendwie kein so richtig erfreuliches Schlusswort, weil ich könnte Sie jetzt fragen, ob Sie glauben, ob es den Euro in 20 Jahren noch gibt, aber ich streiche die Frage mal, weil Sie wissen richtigerweise, können Sie auch nicht hell sehen, wahrscheinlich auch eine Frage, die wirklich unfair ist, weil wer kann das schon wissen, nur im Prinzip lässt mich unser Gespräch schon so ein bisschen traurig zurück, weil ich halt sage, es wird auf Umverteilung gedrängt, Wiederaufbau von anderes. Wir wissen, also Hörer wissen es auch, Frankreich ist das am höchsten verschuldete Land in Europa, wenn man die Gesamtverschuldung betrachtet. Also Privatsektor, Unternehmenssektor und Staat. Wir wissen, es hat das höchste strukturelle Defizit in der OECD. Frankreich setzt auf Umverteilung. Die deutsche Politik, die aktuelle Bundesregierung begrüßt das, im Prinzip zumindest 2 der 3 Koalitionspartner ausdrücklich. Und da bin ich schon irgendwie traurig, wenn ich sage, naja, da gibt es sozusagen den Übergang in eine Transferunion, von der Sie richtigerweise, wie ich finde, sagen, dass sie die Probleme eigentlich nicht löst. Und wenn wir gleichzeitig eine EZB haben, die absehbar ihr Mandat wahrscheinlich nicht so wahrnehmen wird, wie sie sich das wünschen würden bezüglich der Inflationsbekämpfung, dann lässt mich das schon ein bisschen traurig zurück. Da muss ich einfach sagen, das ist eigentlich sehr schade und ich würde mir wünschen, wenn die deutsche Politik, deutsche Regierung da eine andere Strategie fahren würde, die auch mal versucht, nicht gegen Europa, überhaupt nicht gegen Europa, da bin ich übrigens mit Ihnen, ich bin auch pro-europäisch, aber die einfach mal auch mal sagt, okay, was können wir eigentlich tun in so einem Szenario, um eigentlich den Wohlstand der deutschen Bürger zu erhalten? Ich glaube, das wäre schon mal eine richtige Fragestellung, die leider nicht gestellt wird.
Herr Stelter, da können wir uns einigen. Das Gespräch lässt uns besorgt zurück. Ich bin Optimist von Natur aus und ich habe, wenn ich ja meine ganze sozusagen Karriere als Wissenschaftler und zurückdenke. Ich habe an so viel Gutachten mitgeschrieben, die davon ausgegangen sind, dass wenn die Regierung uns nicht folgt, demnächst alles zusammenbricht, übertreibt jetzt ja Rentensystem und alles. Ja. Ich meine, das ist noch nicht ausgemacht. Ja. Und Demokratien und Marktwirtschaft sind leistungsfähiger, als sich das Professoren oft denken. Ja, aber man muss sie auch richtig wirken lassen. Und das gilt vor allem für die Marktwirtschaft. Und wenn man das nicht tut, dann verschärft man die Probleme. Und in der Hinsicht bin ich ebenfalls besorgt.
Herr Professor Issing, so machen wir das. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Einsichten. Und vielleicht können wir es bei Gelegenheit mal fortsetzen. Würde mich sehr freuen. Herzlichen Dank.
War interessant. Machen Sie es gut.
Soweit mein Gespräch mit Ottmar Issing aus Mai 2022. Heute wissen wir, wo wir stehen. Wir haben fiskalische Dominanz, die jeden Tag größer wird. Sollte die Geldpolitik straffen, dann haben wir das Problem, dass diese Straffung auf eine stagnierende, bald sogar schrumpfende Wirtschaft trifft. Wir haben nicht nur ein Schuldenproblem in Europa, wir haben eben auch ein Strukturproblem. Und Strukturprobleme löst man nicht mit Geld. Wir wissen, der neue Chef der Fed, Kevin Warsh, kommt auch nach Sintra. Und er zeigt sich zumindest Stand heute eher im Lager der vorsichtigen Geldpolitiker, die eher auf die Bremse gehen wollen. Er hat sogar gesagt, er würde die eigene Notenbankbilanz wieder versuchen zu normalisieren, also kleiner zu machen. Doch wie das passieren soll, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann es mir nicht vorstellen, mir fehlt die Fantasie. Denn eine kleine Notenbankbilanz würde voraussetzen, dass mehr Investoren bereit sind, Staatsanleihen zu kaufen. Doch schon jetzt haben wir das Problem, aufgrund der US-Politik und anderer Faktoren, unter anderem auch der hohen Verschuldung, dass die Nachfrage nach Staatsanleihen nicht mehr so hoch ist und so sicher ist wie in der Vergangenheit. Ich persönlich denke, generell müssen wir eins festhalten. Die Zeiten der Vernunft in der Geldpolitik, für die wahrscheinlich Ottmar Issing wie kein anderer steht, die sind vorerst vorbei. Wir müssen erst einmal die Schulden aus der Welt schaffen und einige andere Probleme auch. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören an diesem Mittwoch zu danken. Ich freue mich auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag, wenn es weitergeht mit einer neuen Ausgabe von BTO. Bis dann alles Gute, Ihr Daniel Stelter.